Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute den letzten der 6 Romane vor, die auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stehen. Und es geht um die aktuelle Ausgabe der Literaturzeitschrift Allmende, die fragt, wie verändert BookTok die Literaturwelt? Im Studio ist Nora Karches. Heute Abend wird in Frankfurt der Deutsche Buchpreis 2024 verliehen. 6 Titel sind im Rennen, unter ihnen Clemens Meyers Roman Die Projektoren oder Lichtungen von Iris Wolf. 5 Bücher der Shortlist haben wir bereits vorgestellt, fehlt noch das letzte von Norden rollt ein Donner von Markus Telemann. Das Buch stellt mein Kollege Jan Drees vor.
Die Figur des Hirten ist eng mit den Anfängen der Literatur verbunden. Bereits das Alte Testament stellt Abel, Abraham, Isaak und Jakob als Hirten vor. Psalm 23, besser bekannt als »Der Herr ist mein Hirte«, bleibt einer der bedeutendsten Bibeltexte. Und 40 vor Christus schreibt Vergil einen Reigen von gleich 10 Hirtengedichten, die Bukolika. Der Hirte war in der Literatur stets präsent, vom Schäferroman des Barocks bis zum Almhirten Bodo Hell, der in seinen Gedichten persönliche Gebirgswanderungen poetisierte. Der Fall erregte im August dieses Jahres einige Aufmerksamkeit, als der dichtende Hirte im österreichischen Dachsteingebirge verscholl. Die Suche verlief ergebnislos. Mit dieser Koexistenz von Idyll und Fairness des Schäferdaseins spielt Markus Thielemanns zweiter Roman. Bereits zu Beginn wird die Lüneburger Heide beschrieben, dann 2 Hundeschemen, begleitet von einem Hirten, der Hauptfigur. Bevor es kracht und das beschauliche Bild mit einem drohenden Knall entzweigerissen wird.
Den Stecken in der Rechten bleibt er im Gegenlicht. Seine Gestalt so gebeugt, dass man ihn für einen alten Mann halten könnte. Erst als er einen Schritt macht, wird sein Gesicht erkennbar. Er hat glatte, wettergerötete Wangen, leicht abstehende, ebenso gerötete Ohren. Eine Böe scheitelt haferfarbene Strähnen. Im Nacken ist sein Haar flusig und dunkler, in der gleichen Farbe wie seine Augen, die auf den Boden gerichtet bleiben. Hinter ihm formiert sich sein Vieh, hunderte Tiere. Er geht voran, und nach bildet die Herde in seinem Rücken eine breite, graue Schleppe. Von Norden rollt ein Donner und verhallt.
Dieser vermeintlich alte Mann ist Jannes Kohlmeier, gerade mal 19 Jahre jung und der Titelgebende. Vom Norden heranrollende Donner keine Wettererscheinung, sondern das Krachen jener Panzermunition, die tagsüber auf dem Fabrikgelände des Waffenherstellers Rheinmetall getestet wird. Viele Ortseinwohner arbeiten für Rheinmetall, die Kohlmeiers aber betätigen sich seit Generationen als friedliebende Schäfer. Jannes wohnt mit seinen Eltern und dem Großvater auf einem Bauernhof. Die 9 Jahre ältere Schwester Janine ist nach Frankfurt gezogen, eine klassische Landflucht, während die zurückgebliebene Familie vor etlichen Herausforderungen steht. Der Vater hat ein undiagnostiziertes Leiden, muss bald einen Neurologen aufsuchen. Der Opa wiederum redet viel, versteht aber wenig von der neuen, sich transformierenden Landwirtschaft. Die demente Großmutter lebt im Seniorenheim. Es sind Existenzen im schleichenden Niedergang.
Wenn es nur die Tiere und der Hof wären, aber der ganze elende Papierkram, die Gelder, Förderanträge, Subventionen, Schulden und Steuern. Er ist sich sicher, dass seine Mutter schon jetzt alles mindestens einmal heimlich nachprüft und nachrechnet, was sein Vater aufzeichnet und einreicht, seit es vor ein paar Monaten mehrere unangenehme Anrufe vom Finanzamt und von der Landwirtschaftskammer gab.
Gezeigt wird ein Berufszweig unter Druck in ohnehin schwieriger werdenden Zeiten der Jahre 2014-2015, als die Schäferzunft nicht allein von gestiegener Bürokratie und immer geringeren Margen herausgefordert wurde. Es war auch die Gegenwart einer neuen Romantisierung. Die Lebensstilzeitschrift Landlust verkaufte über 1 Million Exemplare und Hamburger Start-up-Hipster, im Roman sind sie Besucher einer Heidehochzeit, schwärmen gegenüber Jannes vom vermeintlich einfachen Leben, das nur er erreicht hat, während sie dem faden Konsum anheimgefallen sind.
Mit den Tieren und der Landschaft? Bockstark, sage ich. Bockstark ist das. Lass dir das niemals ausreden. Wenn ich nochmal entscheiden könnte, würde ich auch sowas machen. Scheiß aufs Geld. Scheiß auf Frauen, Autos, hier Uhren, Schuhe, der ganze Quatsch. Lass dir da nichts einreden. Hab ich alles gehabt. Am Ende alles wertlos. Das hier, was du hast, die Tiere und das Land. Dafür sind wir Männer gemacht.
Die später viel beschworene Krise der Männlichkeit schwingt mit, so wie dieses Buch zahlreiche gesellschaftliche Entwicklungen in ihren Anfängen vorstellt. Die steigenden Mieten in der Stadt, die schleichende Degradierung einer ländlichen und vermeintlich ursprünglichen Lebensart, die Defragmentierung alter Familienstrukturen, das Aufkommen der neuen Rechten und, last but not least, die plötzliche Anwesenheit einst ausgerotteter Raubtiere, die Mitte der 2010er Jahre in norddeutsche Gefilde einbrechen. Als ernsthafte Bedrohung für die Schäferzunft. Ein Sichtungsvideo zeigt auf Facebook die Gefahr in grobkörnigen, verwackelten Bildern.
Es bewegte sich ruhig am Straßenrand entlang. Federnder Lauf, geduckter Schädel, fixierender Blick. Neugierig vielleicht. Dagegen schwer der Atem des Filmenden. In der Stimme heisere Panik. Haust du wohl ab? Hau ab, du! Hau ab jetzt! Immer wieder. Und es löste nicht mal ein Zucken beim Tier aus. Dann flog ein Stein, knirschte über die Landstraße. Der Wolf duckte sich weg, drehte ab und jagte über den Acker davon. War innerhalb von Sekunden zum Fleck am Waldrand geworden. Grau in braun, kaum zu unterscheiden von einem jungen Reh oder einem streunenden Hund.
Der Schäfer, die Heidschnucken und ihr natürlicher Feind, der Wolf, stehen im Zentrum dieses zweiten Romans von Markus Thielemann. Diese jahrtausendealte, nachgerade archaische Rivalität führt zu ganz anderen Reaktionen als früher. An ihr entzündet sich gesellschaftspolitischer Sprengstoff. Von Norden rollt ein Donner, spielt kurz nach Gründung der AfD, die 2013 erstmalig bei der Bundestagswahl angetreten ist. Die Geschichte spielt auch in jener Zeit, als Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak verstärkt Schutz in der Europäischen Union suchten. Der Roman zeigt eine Gemengelage, die Gründungen rechter Parteien wie der AfD begünstigte. Jannes Großvater schimpft bereits auf den sogenannten Staatsfunk, gemeint ist der NDR, und ein Anhänger der neuen rechtspopulistischen Partei zieht in die dörfliche Nachbarschaft. Wenn die Bürgerversammlung fortan über den richtigen Umgang mit dem gefährlichen Wolf diskutiert, ist ein weiteres Feindbild offensichtlich mitgemeint.
Der Wolf gehört eben nicht hierher, Punkt, ruft einer, sondern in die Vergangenheit oder in andere Länder. Einfach gesagt, passt er eben nicht in unsere deutsche Kulturlandschaft. Viele stimmen dem Mann zu. Man habe Angst um Kinder und Hunde, Kaninchen und Hühner, im Ganzen um seine Lebensart.
Kurz ist der Weg vom Schutz der Herde zum Schutz des autochthon Deutschen an sich. Da wird die Ursprünglichkeit der Heidelandschaft ebenso gelobt wie Hermann Löhns, Autor von Werken wie Dahinter in der Heide aus dem Jahr 1919 oder Der Werwolf von 1910.
Ihm ist es zu verdanken, dass das ganze Volk damals bald dachte, Mensch, die Heide, das ist gar keine hässliche Wüste, sondern die ist doch, gerade weil sie so öde und karg ist, gerade deswegen schön.
Der Waffenhersteller Rheinmetall, die später von den Nationalsozialisten instrumentalisierte Literatur des Antisemiten Hermann Löhns, die AfD und die Furcht vor fremden Bedrohungen strukturieren diesen Roman. Zeitgeschichte und Arbeitswelt, Nature Writing und moderner Anpassungsdruck werden in zurückgenommener, norddeutsch-karger Diktion erzählt und mit mythischen Elementen verwoben. In Schauererzählungen. In Träumen, Jannes, auch in seiner manchmal taumelnden Partytrunkenheit tauchen düstere Wesen auf. Der unersättliche Roggenwolf und ein Korndämon, das sogenannte Tittewief, deren Brüste mit Teer, giftiger Milch oder Blut gefüllt sind. Es erscheint die böse Hexe vom Lys und während sich all dies hier ereignet, dringt ein weiteres Geheimnis an die Oberfläche, die verdrängte Existenz eines ehemaligen KZ-Außenlagers von Bergen-Belsen, das auf schaurige Weise mit Kohlmeiers Familie und mit der Geschichte des hier vorgestellten Ortes verbunden ist.
Gut, die müssen ja auch Zwangsarbeiter auf den Höfen gehabt haben. Zur Ernte oder zum Bauen oder was. Haben die wahrscheinlich nicht nachgefragt, wo die morgens herkommen und abends hingehen.
Wer im Jahr 2024 von NS-Zeitzeugen erzählt, muss bereits historisieren. Menschen, die den nationalsozialistischen Terror und den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebt haben, sind überwiegend verstorben. Markus Thielemanns Geschichte ist auch aufgrund dieser Rückdatierung Symptom einer Zeitenwende, eines neuen Geschichtsbewusstseins. Die Zeiten und viele mit ihr verbundene Zeichen erhalten neue Bedeutung, wohin das Ende dieses Romanes weist.
Er kehrt, nachdem Janne ein überaus anstrengendes Jahr erlebt hat, noch einmal zurück zum Anfang, zum Schäfer, zum Idyll.
Er ist noch zu sehen, der einsame Hirtenknabe. Rastend mit Hund und Herde, wie auf einem Barockgemälde. Wie er dort kauert, im Schatten des Immergrüns, im Schlamm vor der langen Tränke, könnte er ein Trauernder sein, am Grab. Versunken in die Entzifferung einer obskuren Inschrift.
Von Norden rollt ein Donner, ist ein Roman der Zeichen und des Zeichenlesens. Es lohnt der genaue Blick auf die zahlreichen Tier- und Menschenspuren, auf die vielgestaltige Semiotik dieses Textes. Vordergründig unscheinbar wirkt die Geschichte und wurzelt doch tief wie das vielfach beschriebene Heidekraut. Von Norden rollt ein Donner ist das Porträt eines jungen Mannes, der seinen Platz im Leben sucht, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Familie und Individualität, zwischen der Ruhe des Landes und der stetig näher kommenden Großstadtnervosität. Der Roman ist der leiseste Kandidat auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Seine Prämierung am heutigen Montagabend böte die größtmögliche Überraschung angesichts dieses unsentimentalen Schäferstücks, das eindrücklich auch den zurückgezogenen Hirten mahnt: Du musst dein Leben ändern.
Jan Drees war das über Markus Thielemann und seinen Roman Von Norden rollt ein Donner. C.H. Beck, 287 Seiten, 23 Euro. Der Literaturkritik wird immer wieder zum Vorwurf gemacht, dass sie zu abgehoben ist und an Bedeutung verliert. Dass das, was auf BookTok stattfindet, der Buchcommunity auf TikTok, nicht beachtet wird, kann man dagegen nicht behaupten. Im Sommer 2024 haben monatlich rund 1,5 Milliarden Menschen TikTok genutzt. Und auf der Buchmesse werden zum zweiten Mal die TikTok Book Awards verliehen. Ich habe mit Christina Will und Judith Samp gesprochen. Der Anlass unseres Gesprächs war die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Allmende, die fragt, wie BookTok die Literaturwelt verändert. Ich habe sie gefragt, über BookTok hört man oft, dass es vor allem um Gefühlsurteile geht. Was fasziniert Sie so an BookTok, dass Sie entschieden haben, dazu ein ganzes Heft zu bringen?
Also ich erinnere mich noch, dass im März unser Chef angekommen ist. Er hat nämlich ein Referat an der Uni gehört über das Thema BookTok und hat sich dann mit mir nochmal drüber unterhalten und mich gefragt, wie ich denn das sehe als mit 20-Jährige. Und was ich unglaublich spannend finde an diesem Phänomen BookTok ist, dass auf einmal wieder junge Leute verstärkt lesen. Wir hatten eine relativ lange Zeitepisode, wo kaum gelesen wurde. Und jetzt durch BookTok wird auf einmal Lesen wieder cool. Also man sieht wirklich dieses Aufbereiten von Leseszenen, wie sich Leute also darstellen, während sie lesen. Man sieht, wie sich Leute auf der ganzen Welt miteinander connecten und gemeinsam über Bücher austauschen. Und wir als literarische Gesellschaft, als ein literarischer Verein sind natürlich besonders daran interessiert, was eigentlich gerade so auf dem Markt ist und wieso die Tendenz in der Literaturwelt ist. Und deswegen wollten wir dann unbedingt diesem Phänomen so ein bisschen mehr auf die Spur kommen.
Und das, was wir in der klassischen Literaturkritik einen Verriss nennen würden, findet das auch statt auf BookTok oder ist das alles eher affirmativ?
Ja, doch, definitiv. Also wir haben sowohl natürlich sehr starke positive Emotionen, die zum Ausdruck gebracht werden, aber gleichzeitig passiert es auch oft, dass AutorInnen verrissen werden und so ein bisschen auf die Blacklist, sage ich mal, gesetzt werden und das auch nicht zu wenig.
Das müssen Sie erklären. Was bedeutet das? Sie werden auf die Blacklist gesetzt?
Das meine ich in dem Sinne, dass diese AutorInnen wirklich eine Art Shitstorm erwarten müssen, dass sie von allen Seiten bombardiert werden mit Dislikes, mit bösen Kommentaren und das auch oftmals auf eine sehr nahe Art, eine sehr intime Art und Weise, so als würden die Personen sie tatsächlich kennen.
Ja, und auch eben direkt sehr persönlich angreifend. Es geht auch viel darum, dass dann Menschen das Gefühl haben, ihnen wurde jetzt gerade etwas nicht recht gemacht. Und im Internet ist man schnell dabei, Kommentare zu posten, die einen ja eigentlich überhaupt nichts angehen. Aber man muss trotzdem diese Meinung rausmachen. Das ist, finde ich, eine große Kritik, die man an Social Media und TikTok eben äußern muss. Da passiert sehr schnell was. Es verbreiten sich dann sehr schnell diese Meinungen und das eskaliert dann auch schnell mal.
Ja. Mich persönlich hat jetzt an diesem Heft besonders die Schnittmenge der Bücher interessiert, die sich im Bereich zwischen dem klassischen BookTok-Geschäft und dem Feuilleton verorten lassen. Also zum Beispiel die Romane von Caroline Wahl, die ja mit Windstärke 17 und 22 Bahnen sehr erfolgreich gewesen ist. Oder auch Hanya Yanagihara mit Ein wenig Leben. Diese Bücher hat BookTok ja zu regelrechten Longsellern gemacht. Was braucht ein Titel, damit er funktioniert, gut läuft auf BookTok?
Ich denke, er muss verschiedene Anforderungen erfüllen. Im Sinne von, es gibt zum Beispiel diese Tropes, Enemies to Lovers oder Best Friends to Lovers. Ja, einfach verschiedene Rubriken, die man immer wieder findet in diesen BookTok-Bestsellern. Und ich denke, wenn da mehrere von erfüllt sind, dass ein Buch dann schon länger laufen kann.
Das müssen Sie erklären mit den Tropes. Das versteht man, glaube ich, noch nicht ohne weiteres, worum es da geht. Also das sind ja Handlungsmotive, würde man vielleicht sagen.
Ganz genau. Also es gibt so verschiedene Handlungs- und Plotstränge innerhalb dieser Bücher, die sehr ähnlich ablaufen. Also Beispiel Enemies to Lovers. Es sind zwei Leute, die scheinbar unterschiedlicher nicht sein könnten, die sich nicht mögen und dann aber im Laufe der Handlung auf einmal zueinander finden. Und das sind solche Tropes, die sehr begehrt sind bei der Leserschaft. Und wenn diese erfüllt sind, dann sieht man schon, dass das Buch länger innerhalb dieser BookTok-Bestseller-Listen auftaucht.
Ja. Einer der großen Vorzüge von BookTok ist sicherlich, dass auf BookTok auch die Backlist der Verlage auftaucht. In der Literaturkritik geht es ja um in erster Linie die Neuerscheinungen und Neuauflagen. Auf BookTok geht es aber nicht zwangsläufig um Bücher, die gerade erst erschienen sind. Das bedeutet, dass durch BookTok die Verlage auch bei älteren Titeln hohe Verkaufszahlen erzielen können. Was man bei alledem aber nicht ausblenden sollte, ist die Frage nach den politischen Zusammenhängen. Die wirtschaftlichen Interessen Pekings, die können wir hier nicht durchschauen. Und von verschiedenen Seiten ist auch immer wieder ein TikTok-Verbot gefordert worden, zuletzt in den USA. Sind bei der Vorbereitung des Hefts diese politischen Aspekte aufgetaucht und wie sind Sie damit umgegangen?
Sie sind definitiv aufgetaucht. Dadurch, dass wir uns ja viel mit BookTok beschäftigt haben, ist das einfach ein Aspekt, den man nicht ignorieren kann. Und man weiß nicht so richtig, wem kann man vertrauen, wer hat vielleicht das Buch tatsächlich gelesen oder wer empfiehlt das jetzt gerade, weil vom Verlag dafür Geld bezahlt wird. Und ich denke, da muss man einfach mit offenen Augen durch diese Medienlandschaft gehen. Und vor allem Jüngere können das vielleicht aber oft noch nicht ganz einordnen. Deswegen denke ich, sollte man da auf jeden Fall vielleicht auch als Elternteil dabei sein und einfach schauen, was wird da vermittelt, womit beschäftigt sich mein Kind.
Also wir waren uns natürlich darüber bewusst, dass TikTok als so eine Art Propagandatool, als Propagandamittel benutzt werden kann und dass es generell in dieser Social-Media-Welt immer ein Mittel ist, weil es halt um diese Vernetzung geht, Macht auszuüben. Ich denke aber, man muss immer auch den Kontext davon sehen und BookTok ist vorrangig dafür, dass Menschen sich miteinander verbinden können. Es kam ja besonders während der Corona-Krise auf, ganz am Anfang 2020 und wurde einfach nur von Menschen, die die Begeisterung zu lesen geteilt haben, genutzt, um sich auszutauschen und einfach dieses Gefühl zu haben, dass sie nicht alleine sind und noch andere Menschen da sind.
Wie sieht es jetzt aus bei Kooperationen, die es ja immer wieder gibt zwischen InfluencerInnen und eben ja Buchketten wie zum Beispiel Thalia? Wird das transparent gemacht?
Ja, das wird absolut transparent kommuniziert. In Deutschland haben wir auch bestimmte Richtlinien, was Werbung kennzeichnen angeht. Zum Beispiel eben unsere Beiträgerin Tabea Grunert hat eine Kooperation mit Thalia. Man sieht das dann auch ganz schön in den Filialen. Da sind spezielle Tische eingerichtet, die dann eben die Empfehlungen verschiedener Content-CreatorInnen zeigen. Und ich finde das eine total tolle Möglichkeit, dass junge Menschen, die einfach Begeisterung fürs Lesen haben, die Möglichkeit bekommen, das als Beruf auszuüben.
Tabea Grunert hat 2023 letztes Jahr den Book Award in der Kategorie Creator bekommen, das zur Ergänzung. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wie BookTok die Literaturwelt verändert, ist der Titel der aktuellen Ausgabe der Allmende, herausgegeben von Hans-Georg Schmidt-Bergmann unter redaktioneller Mitarbeit von Matthias Walz, Christina Will und Judith Samp. Mitteldeutscher Verlag, 12 Euro. Am Mikrofon war Nora Karches.